Hallo, ihr Lieben. Gleich hört ihr eine ganz besondere Ausgabe von Film gedacht. Denn vergangenes Jahr starteten wir ja einen Patreon-Account. Leider mussten wir dieses Projekt einstellen, doch das bedeutet ja nicht, dass wir die für Patreon erstellten Episoden für immer im Archiv versauern lassen müssen. Deswegen bekommt ihr jetzt exklusiv ein ehemaliges Exclusive. Viel Spaß!
Filmgedacht.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
Bonusfilmgedacht. So wie Film gedacht, nur als Bonus für euch Lieben da draußen.
Richtig, wenn ihr da draußen das jetzt hören könnt, dann seid ihr nämlich welche von den ganz, ganz treuen Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns tatsächlich mit dem ein oder anderen Euro unterstützen. Und das freut uns natürlich sehr. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und nur für euch ranken wir heute unsere 10 liebsten Pixar-Filme anlässlich dessen, dass wir jetzt beide Elemental gesehen haben. Und ja, ich ja schon an der einen oder anderen Stelle auch kundgetan habe, dass ich den ganz, ganz toll fand. Ich denke, wir werden im Laufe des Gesprächs sicherlich auch noch dazu kommen oder darauf zu sprechen kommen, wie du den Film fandst. Aber so viel kann ich verraten. Ich habe mich gefreut über dein Urteil. Wonach bist du vorgegangen bei deinem Top-10-Ranking? Hat das, also meins ist halt wirklich komplett subjektiv. Ich habe da jetzt nicht auch irgendwie einfließen lassen, dass jetzt, keine Ahnung, Toy Story 1, aber so bahnbrechend war wegen erster Langspiel, CGI-Film und so weiter und so fort. Also sowas habe ich alles außen vor gelassen. Ich bin wirklich nur nach Gefühl gegangen.
Ja, ich auch. Ich habe einfach meine 10 Lieblings-Pixars gewählt. Es ist ja eine Lieblingsfilmliste und nicht die wichtigsten Pixar-Filmliste oder die relevantesten.
So sagst es, genau. Dann fang doch direkt an mit deinem Platz 10.
Ja, mein Platz 10 ist einer der jüngeren Pixar-Filme. Und es ist super passend, dass wir diese Ausgabe im Juni noch aufnehmen für Veröffentlichung im Juli, also im Sommer. Mein Platz 10 ist Luca.
Auf den kommen wir noch, weil den habe ich ein bisschen weiter oben. Wollen wir dann jetzt über ihn sprechen oder das so machen wie bei unseren Jahrescharts quasi, dass wir so spontan entscheiden?
Wir können per se spontan entscheiden. Ich würde aber halt sagen, da er bei dir noch kommt, können wir ja drüber reden, wenn er auf der höheren Platzierung ist.
Genau, okay, dann machen wir das so. Ja. Dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 10 und da bin ich gespannt, ob du ihn überhaupt in deinen Top 10 hast, weil ich mich beim besten Willen nicht mehr erinnern kann, wie du den damals fandest. Und ich habe jetzt auch nicht im Vorfeld gespickt bei ehemaligen Reviews von dir. Auf Platz 10 habe ich Findet Dory.
Der war in meiner Überlegung für die Top 10-Liste, aber dann ganz knapp halt doch nicht reingenommen. Aber ich mag ihn sehr. Also der hätte auch an einem anderen Tag in der Top 10 landen können. So die obere Hälfte der Top 10 ist extrem gesetzt. Die untere, Pixar macht so gute Filme. Ich glaube, wenn du mich in 4 Wochen fragst, wäre vielleicht nicht Luca auf der 10, sondern Findet Dory gewesen. Also ja,
schöne Wahl. War ja damals, habe ich so im Vorfeld mitbekommen, ganz großes Thema, oh, Pixar macht mal wieder eine Fortsetzung, wo ich mich so ein bisschen gewundert hatte. Ich weiß, das Findet Nemo, dadurch, dass die Pause zwischen Findet Nemo und Findet Dory so groß war, hatte einfach niemand mehr damit gerechnet, dass Findet Nemo jemals fortgesetzt wird. Aber wir hatten ja zum damaligen Zeitpunkt schon Toy Story 2, wir hatten die Monster-Uni, wobei das ein Prequel war. Wir hatten auch die Cars-Filme beispielsweise. Also so oder so war wohl einfach überraschend, dass da wirklich sehr viele Jahre dazwischen vergangen sind. Und ich war auch entsprechend skeptisch, hatte auch von Anfang an mitbekommen, dass die ursprünglichen Pläne ja mal waren, dass der Film in einem Aquapark spielen sollte. Und dann auch unter anderem durch so Sachen wie die Doku Blackfish hat man sich dann entschlossen, das Setting zu ändern und aus dem ganzen wurde ein, ja, Naturschutz-Auffangbecken mit angeschlossener Forschungsstation und dem Ziel, wilde Tiere, wenn sie gesund sind, wieder auszuwildern. Und auch wenn der Film Findet Dory heißt und man natürlich sagen kann, ja, nachdem Nemo verschwunden ist, verschwindet jetzt auch noch Dory. Ich finde nicht, dass es das Gleiche nochmal nur mit Dory ist, sondern es ist eine ganz eigenständige Geschichte und sie haben es auch damals für mich sehr gut und plausibel verkauft, weshalb es rund um Dory noch sehr viel zu erzählen gibt. Also es hatte für mich nichts mit, wir müssen dringend eine Background-Geschichte zu Dory erfinden, sondern das, was sie erzählt haben, war schlüssig und war auch im Nachhinein so, dass ich gedacht habe, ich bin sehr froh, dass ich das jetzt weiß. Und im direkten Vergleich, das kann man bei anderen Filmen natürlich auch nochmal anstellen, bei denen viele Jahre dazwischen liegen, zwischen ähnlichen Figuren und einem ähnlichen Setting, wie das ja zum Beispiel bei Fortsetzungen so ist. Aber ich fand es zum Beispiel wahnsinnig spannend zu sehen, wie sich auch die Möglichkeiten der Unterwasseranimation mittlerweile geändert haben und so weiter. Und ich kann eine Anekdote erzählen. Eventuell weißt du das schon, weil du es vielleicht auch im Vorfeld des Marketings von Findet Nemo, glaube ich, mal mitbekommen hast. Aber wir beide waren ja schon das ein oder andere Mal auf einer Disney-Film-Vorab-Präsentation, wo zu einem Film vorab Szenen gezeigt wurden und dann wurde darüber gesprochen, über den Entstehungsprozess, weil dann auch Macherinnen und Macher vor Ort waren und so. Und dann haben wir ja auch schon öfter mal gehört, was denn da für Forschungen im Vorfeld übernommen werden, dass die Leute wie bei Eiskönigin ja zum Beispiel extra dahin reisen, woraus sie oder aus welcher Welt sie später erzählen wollen. Und ich war jetzt vor kurzem hier in Hamburg mal wieder im Tropenaquarium und da gibt es ein riesengroßes Panoramabecken, in dem unter anderem auch Rochen schwimmen. Und bei diesen Rochen ist mir aufgefallen, dass diesen Rochen die ganze Zeit kleine Fische hinterher schwimmen. Also entweder hinterher oder auch so ein bisschen sich darunter ducken. Und die schwimmen wohl irgendwie so im Strom, irgendwie so in Deckung quasi. Und da kam ich auf die Idee, dass das mussten die Leute doch wissen. Die haben doch nicht umsonst den Lehrerfisch, dem alle Kinder hinterher schwimmen, da haben sie doch nicht umsonst den Rochen genommen. Kannst du dazu etwas erzählen oder findest du einfach nur, dass meine Theorie schlüssig klingt?
Ja, die haben sich damit beschäftigt. Das ist ja, das ist richtig. Da gibt es nichts zuzufügen. Das haben sie, das ist so, kein Zufall.
Das haben die gut recherchiert. Das wusstest du also im Vorfeld auch schon?
Ich wusste nicht, dass das so ist. Aber da ich ja weiß, wie gut bei Pixar sowas recherchiert wird, wenn du mir jetzt etwas aus der Natur erzählst, was in Findet Nemo und Findet Dory wiedergespiegelt wird, sag ich, ja gut.
Ach so, okay.
Wird schon schlimm.
Hätte ja sein können, dass du das im Vorfeld schon irgendwie gehört hattest, dass das nee. Und das der Grund ist, weshalb sie einen Rochen genommen haben. Aber das fand ich eine sehr schöne Beobachtung.
Ja, ist eine sehr schöne Sache.
Und ja, so viel zu Findet Dory.
Ja, ich würde noch hinzufügen, weil du ja meinst, die Leute waren ja so überrascht, dass Findet Nemo eine Fortsetzung bekommt. Ich glaube, bei Findet Nemo kommt zusätzlich zu, oh, Pixar macht schon wieder eine Fortsetzung, dass halt einfach der Regisseur Andrew Stanton ja sich ein paar Jahre vor Findet Dory negativ über Fortsetzung geäußert hat. Er meint ja wortwörtlich irgendwie so, ich will nicht, dass meine, weiß nicht mehr, ob er Kinder gesagt hat oder Enkel, aber jedenfalls, ich will nicht, dass eines Tages meine Enkel zu mir kommen und fragen, ob ich Findet Nemo 1 oder 2 gemacht habe. Oder relativ abfällig über die Idee gesprochen, Findet Nemo fortzusetzen. Und wenn genau der Mann dann doch Findet Dory ankündigt, war natürlich erstmal so ein bisschen so die Häme im Internet groß. Mhm. Aber ich habe ja mit Andrew Stanton im Vorfeld zu Findet Dory damals gesprochen. Und erstens sehr eloquenter Mann, der sich viele Gedanken macht über seine Kunst. Und ich habe ihn das einfach auch wirklich mal gefragt, so sinngemäß. Die Überraschung, dass es Findet Dory gibt, hast du dir ja quasi selber eingebrockt. Und mhm. da meinte er so, ja, so eine Mischung aus, ja, ich habe da vielleicht meine Klappe zu weit aufgerissen. Und es ist ja so gesehen keine Fortsetzung, sondern es ist einfach ein Film, ein neuer Film mit den Figuren, die wir kennen. Und als einfach die Idee aufgekommen ist, hat er einfach eingesehen, ja, also selbst wenn ich die Klappe so groß aufgerissen habe, ich finde die Idee so gut, dass ich die unbedingt erzählen will. Und das kaufe ich ihm auch ab. Also ich bin bei Findet Dory jedes Mal wieder aufs Neue überrascht, wie gut er einfach ist. Mhm. Und daher gönne ich ihm das total.
Okay. Das wäre dann mein Platz 10. Dann mach gerne mit Platz 9 weiter.
Mein Platz 9 könnte bei dir nicht drin sein, rate ich jedenfalls. Okay. Die Monster AG.
Nein, ist nicht drin. War auch keine Frage, sondern war ganz klar, das ist ein sympathischer, aber nicht mein Film. Mein Film aus dem Monster-Universum kommt noch.
Das weiß ich. Dann kann ich jetzt Monster AG jetzt erzählen, weil wir auf den dann nicht mehr groß kommen. Die Monster AG war für mich der Film, der Pixar für mich wirklich auf den Schirm gebracht hat. Toy Story, das große Krabbeln und Toy Story 2 fand ich zwar gut und finde ich auch immer noch gut, aber halt nur gut. Das war, also bis dahin war Pixar für mich, ja, das sind die Neuen, die diese Computeranimationsfilme machen und ist ja schön, dass es die gibt, aber da war Pixar für mich noch nicht ein Highlight. Da meinte, oh, dieses Jahr kommt ein neuer Pixar-Film. Und mit Monster AG habe ich mich dann in die quasi verliebt. Ich finde die Welt so schön kreativ einfach, wie sie gestaltet wird. Und das ist ja durchaus eine Sache, die sich in jüngeren Jahren auch immer wieder zeigt, sowohl bei Pixar als auch dann quasi im Schwesterstudio Disney. Dieses wunderschöne, okay, wir haben ja eine Art von Figuren, wie würde deren Welt aussehen? Und ich liebe einfach die Figuren. Also Sully und Mike sind so ein sympathisches, lustiges Duo. Und dann noch diese ganze emotionale Geschichte mit Boo. Ich kaufe diesen Monstern komplett ab, dass die nach ihrer Angst vor Kindern innerhalb eigentlich so gesehen ja weniger Stunden fast schon nicht nur ihre Angst verlieren, sondern wirklich so elterliche Gefühle für Boo entwickeln. Und ich finde ihn deswegen richtig rührend. Und ich krieg einfach beim Ende, ich meine, wir werden ja jetzt hier natürlich Spoiler. Ich glaube, niemand hört sich ein Pixar-Ranking komplett an, wenn man die Filme nicht kennt. Aber einfach, wenn es zum Wiedersehen kommt zwischen Sully und Boo, habe ich jedes Mal ein Kloß im Hals. Vor allem ist es einfach richtig schön, wir sehen es ja nicht. Also, wir sehen das Lächeln auf Sullys Gesicht und hören Boo, aber sehen nix. Und das macht's einfach noch emotional, weil da findet das Kino dann im Kopf statt und sehr schön gemacht. Und natürlich ist, legt das Ding sofort zurück, sonst kracht es einer der besten Songs in der Geschichte der Computeranimation.
Also ich muss auch sagen, ich mag den und ich hege auch keinerlei Antipathie dem Film gegenüber. Es gibt in jüngerer Zeit so den ein oder anderen Pixar-Film, da existiert auch nicht wirklich eine Sympathie, aber lange Zeit hatte Pixar ja so selbst sowas eher komplett Unauffälliges wie Arlo und Spot, selbst da hat man ja keine Antipathie oder so gehabt. Also das waren dann eher so egale Filme. Jetzt zuletzt mit Rot beispielsweise, da will ich jetzt auch nicht sagen, ich fand den furchtbar, aber da war schon Antipathie ist auch zu viel, aber irgendwie war das Egale da eher negativ egal und weniger egal. Und Monster AG gehört definitiv nicht zu den egal-egal-Filmen, sondern zu denen, ich muss den, glaube ich, einfach noch mal gucken, um richtig verinnerlichen zu können, wo der bei mir steht. Mein Problem ist, Monster AG, Herrgott, hole ich tatsächlich, oder habe ich mich bisher deshalb so ein bisschen gesträubt, weil ich so ein bisschen Sorge habe, was das Bemerken dessen bei mir macht, dass der animationstechnisch natürlich längst nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist. Deshalb kann ich mir zum Beispiel auch den ersten Toy Story nicht mehr wirklich angucken. Deshalb denke ich mir, vielleicht ist es auch gut, dass ich die Monster AG nicht nochmal gucke, weil dann behalte ich ihn halt so in Erinnerung wie jetzt, kann mich an wenig erinnern, aber an das, was ich mich erinnere, das mag ich, ehe ich den nochmal gucke und dann enttäuscht werde. Deshalb mal gucken, ob irgendwann da nochmal die Gelegenheit für ist, den nochmal zu rewatchen.
Da sprichst du natürlich was an. Also, das den Hass, den so manche alten Zeichentrick-Fans haben gegenüber Computeranimation, finde ich natürlich vollkommen überzogen. Und ich finde, das ist ja auch wirklich quasi eine aussterbende Haltung. Also die Zeit, als Computeranimationsfilme neu waren, liegt ja zurück. Die sind längst in der Mitte unserer Filmgesellschaft angekommen. Und da generell drauf zu hassen, ist übertrieben. Dessen ungeachtet, eins muss man einfach feststellen, wie du sagst, bei Computeranimationsfilmen, zumindest bei denen, die versuchen, in gewissen Dingen eine Art Realismus zu erzeugen, sieht man einfach viel stärker, dass sie altern, als halt bei einem Zeichentrickfilm. Wenn ein Zeichentrickfilm schön aussieht, dann sieht er auch 30, 40 Jahre später schön aus. Bei Toy Story 1, 2, große Krabbeln, auch Monster AG, ja, sieht man halt so der Motto, okay, seltsam, dass hier gerade keine Schatten sind und warum haben die hat die Haut noch keine Poren und sowas alles. Das muss man abschalten können, wenn man zurückgeht. Aber ich glaube, da ist natürlich auch Vorteil an der Monster AG. Es spielt ja zum größten Teil in der Monsterwelt. Also ich schaff's beim Neuanschauen jedes Mal. Nach so einem kurzen Schockmoment, ich habe vergessen, was an Fortschritt alles fehlt. Nach so einem kurzen Schreckmoment bin ich da jedes Mal wieder drin.
Ich bin halt ein bisschen abgeschreckt. Ich habe vor 3-4 Monaten, lass es maximal ein halbes Jahr gewesen sein, da habe ich halt das allererste Mal Shrek geguckt. Und ich weiß noch, dass Shrek, also ich mochte den Film auch in sich nicht so wirklich, sage ich ganz ehrlich, der hat mich nicht so richtig bekommen. Aber auch von der Optik muss ich halt leider sagen, das fand ich teilweise schockierend. Und es war halt damals, ich habe dann so ein bisschen geguckt, wie der Film damals aufgenommen wurde und der wurde ja damals wirklich auch für seine Optik sehr gefeiert und kann man natürlich aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr verstehen. Deshalb war das keine gute Idee, den Film heute zu gucken, also mit heute meine ich jetzt in der aktuellen Zeit. Das hat mich leider so ein bisschen abgeschreckt, aber das Gute ist ja, ich kenne ja die Monster AG und weiß ja, dass ich den Film sympathisch finde, also von daher habe ich da vielleicht gar nicht so viel zu befürchten, aber bei Shrek, das tat schon wirklich weh, als ich den geguckt habe, muss ich gestehen. Ich weiß, da draußen sind wahrscheinlich super viele Shrek-Fans, aber ich zähle mich leider nicht dazu.
Wenn es dir hilft, dir ein bisschen Mut zuredet, dass Shrek gut aussehen würde, habe ich selbst damals nicht verstanden. Ich habe das als sehr hässlich empfunden. Und nicht nur hässlich im gewollten Sinne, weil es ja um Ogre geht, sondern auch hässlich am Motto, oh Gott. Was hat die denn da alle geritten? Das muss man Pixar da ja natürlich lassen. Die wussten von den Problemen von Computeranimation einfach. Deswegen natürlich spielt der erste Film hauptsächlich im Kinderzimmer und dreht sich um die Spielzeuge, weil Spielzeug, das wie Plastik aussieht, ja gut, es ist halt Spielzeug. Menschen, die wie Plastik aussehen, naja. Und bei Monster Uni haben sie halt auch teilweise sich beim Monster-Design sehr stark von dem leiten lassen, was möglich war. Während halt DreamWorks bei Shrek mehr oder weniger gesagt hat, ja, hier, das sind Menschen. So, und die sind abartig hässlich. Aber egal, ihr werdet das jetzt gefälligst gut finden. bisschen frech gesagt von mir, aber ja. Pixar-Filme altern da dann doch besser als die Schreckreihe.
Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 9. Stimmt, zu meinem Platz 9. Und da können wir dann eigentlich direkt an dem Thema anknüpfen, wo wir gerade sind. Ich habe nämlich auf Platz 9 Toy Story 4. Im Deutschen alles hört auf kein Kommando. Und was ist die erste, spontane Frage? Wenn du Toy Story 4 den Titel hörst, was ist die erste Szene, die dir in den Sinn kommt?
Oh, die erste Szene. Das erste, was mir in den Sinn kommt, ist Forky. Die erste Szene wäre, tatsächlich die Eröffnungsszene. Diese Rückblende, die erklärt, wo Porzellinchen geblieben ist, die ja in 3 gefehlt hat, weil ich da so geflasht war von der Qualität des Regens. Das sah so atmosphärisch und so echt aus.
Exakt, und darauf wollte ich hinaus.
Ja. Ah, okay.
Genau, genau darauf wollte ich hinaus, weil wer schon von, also Toy Story ist doch so die perfekte Animationsreihe, schon allein aufgrund dessen, wann die einzelnen Filme erschienen sind, nach denen sich wirklich hervorragend nachempfinden lässt, was das Animationskino über die Jahre für Entwicklungen durchgemacht hat. Und so Teil 3 sah ja top aus. Also da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Außerdem war Teil 3 mein erster 3D-Film. Also das war ein guter Einstieg damals. Also mein erster 3D-Film im Kino. Nee, dann, ja, dann auch insgesamt. dann kam halt Teil 4 und man dachte, ja, der wird jetzt genauso gut aussehen wie Teil 3. Weil das muss man ja sagen, wenn am Ende oder wenn mit der Zeit werden die Entwicklungen ja auch noch immer besser, aber das wird dann ja immer kleinteiliger. Und dann gibt's vielleicht, ja, da sieht die Regenanimation jetzt noch einen Tick besser aus, aber da sind ja jetzt keine großen Quantensprünge mehr zu erwarten. Ich fand es aber wahnsinnig beeindruckend in dieser Auftaktszene, die du gerade genannt hast, dass man es eben doch noch gesehen hat, wie viel besser Toy Story 4 einfach im Vergleich zu Toy Story 3 ausschaut. Und ich finde auch, ich musste mich mit Toy Story 4 erst so ein bisschen anfreunden, muss aber im Nachhinein sagen, die haben das schon sehr, sehr clever gemacht. Ich weiß, da wurde sich immer so ein bisschen drüber lustig gemacht, aber ich fand das sehr clever, wie sie den Film betitelt haben. Nämlich im Englischen ja A Toy Story. Und im Deutschen, war das im Deutschen auch A Toy Story? Ich glaube, es war Toy Story 4.
Im Englischen heißt er nur Toy, im Englischen nur Toy Story 4 und im Deutschen A Toy Story.
Genau, stimmt, so rum war's.
Alles hört auf kein Kommando.
Genau, und ich muss gestehen, dass ich das die absolut richtige Entscheidung fand. Ich hatte bei den dabei, dass sich die Leute darüber, ich meine, über alles hört auf kein Kommando kann man streiten. Ich finde es nett, aber darüber kann man streiten, dass auch das Umbenennen von Toy Story 4 in A Toy Story auch negativ eher aufgenommen wurde, habe ich halt diesem allgemeinen Meckern über Eindeutschung von Titeln zugeordnet. Aber ich muss halt sagen, das trifft es halt, weil es ist ja nicht Toy Story 4 in dem Sinne. Es ist ja eigentlich ein Ableger, denn mit Toy Story 4 war immer auch Andys Geschichte verbunden. Und Andy spielt halt jetzt in Teil 4 keine Rolle mehr, sondern es geht primär um die Spielzeuge. Ja, jetzt kann man auch wieder sagen, ja, aber es heißt doch Toy Story, also Spielzeuggeschichte. Aber ich finde schon, dass die Toy Story Trilogie eine abgeschlossene Reihe ist, die sich eben auch um diese menschliche Figur dreht. Und in dem Moment, wo man es mit A Toy Story als Ableger auch wirklich benennt, finde ich, kann ich Teil 4 wirklich richtig gut gucken. Und er macht für mich auch was, was ich auch an Monster-Uni so schätze, da kommen wir später noch zu. Er verpackt Themen, die Pixar normalerweise gefälliger verpackt, in ein bisschen unbequemer. Also ich finde, das Ende von Toy Story 4 ist mit eins der erwachsensten Enden im Pixar-Kanon und zeigt auch so ein bisschen, dass Happy Ends für jede Person vielfältig sind. Und das ist etwas, was man, wie ich finde, Filme, die eine breite Zielgruppe abholen sollen, immer so ein bisschen vorwerfen kann, dass das, ja, dass die Message immer relativ einseitig ist. Also, dass dann das eine, was für die Figuren im Film funktioniert, dass das so als, dass dieses Happy End für alle als Happy End angestrebt werden sollte. Und ich finde, dass Toy Story 4 das eben nicht macht, sondern sehr gut aufzeigt, dass es für jeden ein unterschiedliches Happy End gibt und dass man manche Happy Ends vielleicht auch von außen nicht nachvollziehen kann. Und hinzu halt dann Forky, wie ich finde, ein ganz, ganz toller, eine ganz, ganz tolle Ergänzung des Toy Story Casts. Generell diese Road Movie Dramaturgie. Ich habe zu Beginn immer gehadert mit dieser ganzen Etappe da in diesem Antiquitätenladen, mag aber mittlerweile auch da so diese tatsächlich so ein bisschen Horrorfilm-Anleihen. Und Toy Story 4 ist echt so ein Film, der sich über die Jahre bei mir hochgearbeitet hat.
Ja, ich bin in Toy Story 4 wirklich ein bisschen mit verschränkten Armen reingegangen. Obwohl das ja eigentlich nicht mein Stil ist, sondern so, wenn ich schon im Saal bin, ist eigentlich der Gedanke, wenn sobald Licht aus ist, hat der Film seine Chance, statt überzeug mich erstmal, sondern wir arbeiten quasi mit Tabula Rasa. Aber das Ende von Toy Story 3 war so großartig, da ich mir nicht vorstellen konnte, dass man da noch was dran packen kann. Und dann kam Toy Story 4 in meinen Augen nach so einem ja, Pixar-Durchhänger. Mein Cars 3, Coco und die Unglaublichen 2. Was übrigens ein doofer Titel ist im Deutschen, weil die Unglaublichen 2, würde man ja denken, es geht um ein Duo. Ne? Die Unglaublichen Teil 2 sollte er heißen im Deutschen, finde ich. Jedenfalls, ich fand die drei auf unterschiedliche Art und Weise nicht besonders überzeugend. Coco ist da noch der positive rausstechende Film, aber auch der hat mich nicht derart geflecht, wie Pixar mich normalerweise flecht, wenn sie treffen. Und deswegen war bei Toy Story 4 der Gedanke, Und dann hat er mich aber total überzeugt, das ist für mich der zweitbeste Toy Story Film.
Gehe ich nicht mit, aber der Abstand, also ich glaube, wir sind uns einig, dass eins bei uns auf dem vierten ist, oder? Oder ist der zweite
bei dir? Toy Story Film?
Ja.
Ja, also.
Genau, wollte ich nur kurz ergänzen, bei mir ist Toy Story 4 auf dem dritten Platz, aber der Abstand zwischen dem dritten und vierten Platz in dem Toy Story Ranking ist wesentlich größer als zwischen Toy Story 4 und dem zweiten Platz.
Bei mir ist es quasi sind's Pärchen. 3 und 4 relativ nah beieinander, große Lücke 2-1.
Okay. Cool, interessant. Nah beieinander dann jeweils.
Ich finde ihn wunderschön. Ich stimme dir mit dem Titel nicht zu. Weil ich finde, bei A Toy Story merkt man so ein bisschen, habe ich das Gefühl, für mich wirkte es nach, oh, Toy Story 3 lief in Deutschland viel schlechter als im Rest der Welt. Wenn wir jetzt den neuen keine Zahl hinten dran packen, regen sich die Leute vielleicht nicht auf, wie vielte das ist, sondern die sehen das als einzelstehenden Film oder wie sowas. Misslungener Versuch. Wäre es jetzt Toy Story Epilog oder sowas? würde ich zwischen, weil es ist quasi ein Epilog. Es ist so nach dem Motto, wir hatten das schöne runde Ende, aber hier fällt uns noch mehr ein und das ist der große Nachklapp. Und ein schöner Nachklapp. Ein bisschen Generationenkonflikt ist ja quasi mit drin. Und wie du ja sagst, so dieses die Vielzahl an Happy Enden, die man sich erarbeiten kann. Das ist einfach ein sehr schöner Film. Ist bei mir auch knapp an Top Ten. Okay. Gescheitert, was jetzt kein Runterreden von Toy Story 4 sein soll, sondern halt einfach Pixar hat so viele Filme gemacht, wenn ich Toy Story 4 super finde und der es nicht in die 10 geschafft hat, ist es ein Lob für Pixar einfach.
Okay, dann mach du gerne mit deinem Platz 9 weiter.
Mein Platz 9
hatten wir. Platz 8, mit deinem Platz 8.
Genau, können wir kurz machen, weil der garantiert noch kommt. Mein Platz 8, die Monster-Uni.
Ja, kommt definitiv noch. dann können wir uns jetzt aber, du darfst dann also trotzdem jetzt reden, dann kommen wir jetzt nämlich zu deinem Platz 10, nämlich zu meinem Platz 8 und das ist Luca. Ah, und da du ja vorhin an dich halten musstest zwangsläufig, darfst du gerne vorwegnehmen, weshalb Luca bei dir auf Platz 10 ist.
Ich finde, Luca ist so ein wunderschöner Abhängfilm. Das ist wirklich ein Film, den muss man sich nicht zwingend wegen der Story anschauen, sondern weil man diese Vibes haben will. Dieses, ich will mit diesen Figuren einfach Zeit verbringen und die Atmosphäre um sie herum aufsaugen. Und der fühlt sich einfach so schön an durch das sommerliche Setting. Und die Figuren sind sympathisch. Es ist schön, dass der vermeintliche Hauptkonflikt des Films einfach nur ist, ja, wir wollen ein Rennen gewinnen. Und natürlich hast du dahinter noch viel mehr Ebenen, weil den beiden klar ist, mit diesem Rennen reden wir uns ein, steht unsere Freundschaft auch auf dem Spiel und es geht um Akzeptanz. Aber das wird ja alles quasi immer auf wunderschöne Art und Weise mitgemeint. Die Figuren machen, finde ich, in Luca nie den Subtext zu Text. Und dadurch kann man das einfach fühlen. Man kann die Konflikte fühlen, man kann die Atmosphäre fühlen. Und daher ist das so ein schönes Gesamtpaket. Und ich liebe einfach auch da den Animationsstil, vor allem das Design, weil da weil die Figuren dieses so ein bisschen was von Artman haben, wie sie designt sind und das auch mit einigen typischen Computeranimationsfilm Animationsregeln gebrochen wird, als dass sie wie im Zeichentrickfilm, wenn sie hektisch sich bewegen, auf einmal 3, 4, 5, 6 Arme haben. Und das gibt dem Ganzen so ein schön quirliges Gefühl. Und ähnlich wie bei Monster AG, auch wenn es in diesem Fall nicht um ein Wiedersehen geht, sondern ein Abschied, ich krieg jedes Mal ein Kloß im Hals und je nach Tagesform auch wirklich sind meine Augen komplett mit Tränen übersät am Ende von Luca. Weil das einfach so schön und irgendwie auch trotzdem auch herzzerreißend, aber irgendwie auch beruhigend ist. Also es ist so ein Wust an Emotionen am Ende des Films. Das ist toll.
Ja, kann ich 100% so unterschreiben. Ich würde noch einen Tick weiter gehen und tatsächlich sagen, ich gucke den Film nicht nur oder primär deshalb, also auch, ja, aber in erster Linie mache ich Luca an, nicht um mit den Figuren abzuhängen, sondern um verdammt nochmal in Italien abzuhängen. Weil der Film für mich wirklich zu 99% einfach aus italienischem Charme besteht. Und deshalb es wirklich geschafft hat. Ich wundere mich total, dass der nicht so richtig so einen richtigen Liebhaberstatus erreicht hat. Also bei den Leuten, die ihn gesehen haben, ich habe niemanden gefunden oder ich kenne keinen, der gesagt hat, den fand ich jetzt aber doof. Aber generell hat man das Gefühl, Luca hat ja nie den größten Bekanntheitsgrad erreicht, einfach weil er ja auch direkt zu Disney Plus kam. Und ich wundere mich, dass das so war, weil ich finde nämlich, dass der eigentlich zu so einem perfekten Zeitpunkt damals zu Disney Plus kam, weil er so ein bisschen während der Corona-Phase für mich tatsächlich in der Lage war, dieses Fernweh, das man irgendwann automatisch entwickelt hat, egal ob man jetzt Reisefan ist oder nicht, während Corona hat jeder irgendwann Fernweh entwickelt. Und der Film konnte das ein Stück weit kompensieren. Und deshalb wundere ich mich, entweder haben einfach nicht genug Leute von dem Film Notiz genommen, vielleicht hätten sie eher Notiz genommen, wenn Luca bereits zu einer Pixar-Reihe gehört hätte. Oder es hat halt, ja, das geht damit einher, dass es die Leute nicht interessiert hat. Also ich wundere mich sehr, dass das nicht mehr für mehr Aufsehen gesorgt hat.
Ja, es ist die Disney Plus Sache. Dadurch war einfach weniger Welle um den Film. Warum? Welle.
Das ist traurig.
Ja, aber der wird sich, glaube ich, durch diese ganzen, weil jedes Mal, wenn Pixar einen neuen Film rausbringt, kommt ja irgendwo eine Pixar-Retrospektive raus auf irgendwelchen Webseiten, also halt Rankings, so wie wir es halt auch gerade machen. Und Luca ist so oft mittlerweile dann weit vorne dabei, der wird sich noch rumsprechen. Aber er hätte es natürlich verdient gehabt, wenn er von vornherein A Bigger Splash gemacht hätte.
Genau. Apropos A Bigger Splash, wäre jetzt bei mir eine hervorragende Überleitung zu meinem Platz 7, wenn du erlaubst.
Ja, bitteschön.
Da habe ich nämlich Findet Nemo. Und Findet Nemo
der
hat
kommt
halt
bei mir noch.
Na gut, dann machen wir direkt weiter mit deinem Platz. Dein Platz 7?
Ja, mein Platz 7.
Richtig.
Soul.
Habe ich nicht drin, wäre bei mir auf Platz 11 gewesen.
Ja, doch so weit oben. Ich hatte in Erinnerung, dass du ein bisschen kühler.
Deshalb ist er ja auch nicht in den Top 10. Aber ich hatte alle Pixar-Filme gerankt und da war er dann auf Platz 11.
Ja, ist gut. Ja, ich finde Soul einfach einen wunderschön beseelten Film. Hahaha. Ist so ein bisschen für mich die Alles steht Kopf Fortsetzung, bevor dann wirklich die Alles steht Kopf Fortsetzung kommt. Durch dieses, wie ich finde, sehr charmante Vermischen aus abstrakten Ideen und Konkretisieren von abstrakten Ideen. Und ich finde diese ganze Seelenwelt super interessant gemacht und ich kann gar nicht mal so viel über den Film sagen. Da sind einfach die Emotionen einfach sehr intensiv positiv.
Ja, das kann doch sein.
Dass er so oben bei mir im Ranking ist.
Ja, also ich kann ja mal erklären, warum er bei mir dann doch nicht in den Top 10 ist. Und ich finde, da sieht man auch noch mal wieder, wie unterschiedlich Filme wahrgenommen werden können. Denn mir war er einfach teilweise zu abstrakt, um dann doch 100% emotional involviert zu sein. Und bei dir scheint es ja fast so ein bisschen andersrum zu sein. Das finde ich spannend beim selben Film.
Ja, glaube, gerade das Abstrakte hat bei mir aber auch geholfen für die Emotionalität, weil es halt dadurch, dass mir nicht eins zu eins etwas vorgekaut wird, wo ich mitzufühlen habe, sondern mir quasi mir selber eine Leinwand aufgebaut wird während des Films, wo ich Sachen rein projizieren kann, bin ich da einfach dann auf eine andere Art und Weise involviert. Und das hat bei mir bei dem einfach funktioniert.
Ja. Ich finde es manchmal ein bisschen schade. Mir sind jetzt schon 2, 3 Meinungen untergekommen, dass man dass man Soul tatsächlich so ein bisschen dafür kritisiert, dass der ja überhaupt nicht mehr für Kinder war. Ich finde, wenn man das kritisiert, hat man das Prinzip Pixar aber generell nicht verstanden. Also finde ich. Eben. Also derjenige, der das sagt, hat schon recht. Oder der das sagen sollte. Weil man muss ja sagen, ich würde mich festlegen und sagen, Soul ist der Film, der Kindern am wenigsten Möglichkeiten gibt, irgendwie zu connecten. Weil selbst so ein Film jetzt wie Elemental oder, keine Ahnung, selbst sowas wie Alles steht Kopf hat ja immer noch Momente, wo sich Kinder, die das alles drumherum noch nicht so raffen, wo die sich halt was draus ziehen können, sei es jetzt Slapstick oder was auch immer. Soul hat das auch, also ich erinnere mich da auch an Slapstick-Szenen, aber ich würde sagen, Soul hat davon einfach am wenigsten. Er hat nicht gar nichts, sondern er hat am wenigsten. Deshalb finde ich schon, wenn man sich einen Film raussuchen müsste, bei dem man sagt, ich habe jetzt hier ein 6-jähriges Kind und welchen Pixar-Film sollte ich denn vielleicht erst schauen, wenn es ein bisschen älter ist, dann würde ich auch Soul wählen. Aber ich würde das halt nie so pauschalisieren. Ich finde, das ist falsch.
Erstens hast du ja selber gesagt, wer sich bei einem Pixar-Film beschwert, dass der für Kinder zu anspruchsvoll ist, hat Pixar generell nicht verstanden. Aber ich würde auch generell sagen, ich finde, wann immer, und es ist auch wirklich nach jeder Pixar-PV eigentlich so, oder nahezu jeder, nach den Cars-Filmen vielleicht nicht, alle sind begeistert und ein Kollege, es ist immer ein Kollege, nie eine Kollegin, meint, sich hervorheben zu müssen durch dieses, ja, aber wie sollen Kinder das denn mögen? Und daher, allein, dass das ja bei jedem Film folgt und wir immer und immer wieder sehen, dass Kinder Pixar-Filme mögen, würde ich mal sagen, das Argument können wir mal langsam in die Tonne kloppen, weil ich finde, Leute, die das sagen, Kinder unterschätzen. Also, ja. Wenn ich an die Filme denke, die ich als Kind toll fand, oder ich halt einfach sehe, wie gut Pixar-Filme ankommen, ja, natürlich versteht fünfjähriges Kind Soul nicht auf der Ebene, auf der ich Soul verstehe, aber du hast einfach interessante Figuren, die durch die Gegend laufen und die Emotion wird dir doch vermittelt. Du weißt vielleicht nicht, warum du gerade traurig bist, weißt nicht vielleicht, warum du dich gerade freust, aber der Film hat dir das schon schön genug erzählt und daher brauche ich dieses Argument nicht mehr nach einem Pixar-Film.
Ich ja, wie gesagt, auch nicht. Dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 7, hatten wir gerade, das war Findet Nemo. Dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 6 und über den haben wir gerade schon gesprochen. Es ist nämlich Toy Story 2. Und ja. Toy Story 2, ich habe das ja richtig rausgehört, der kommt bei dir nicht mehr vor, deshalb nenne ich ihn jetzt, oder? Ist das richtig? Oder kommen in deinen Top 4 alle 4 Toy Story Filme vor? Das kann natürlich auch sein. Okay. Toy Story 2 habe ich lustigerweise erst spät gesehen. Ich glaube sogar erst nach Toy Story 3. Und muss da sagen, ich finde zum einen, dass man den vom Optischen, einfach weil wir das ja eben schon angesprochen haben, ich finde, dass man den vom Optischen her immer noch sehr, sehr gut gucken kann. Also der hat nicht das Problem, dass da sichtbar viel Zeit zwischen jetzt und damals vergangen ist. Ich muss aber einfach sagen, es gibt so wahnsinnig viele tolle Detailbeobachtungen, die ich in Toy Story 2 liebe. Also wenn wir irgendwann mal unsere liebsten Pixar-Szenen ranken müssten, dann wäre die Szene, in der Woody restauriert wird, definitiv in meinen Top 10. Und dieser ganze Umgang mit der Sammlerkultur und auch, dass sich ein Spielzeug weigert, ein Sammlerstück mehr oder weniger zu sein, obwohl er ja erst auch total stolz ist und dann aber merkt, dass da doch ein Unterschied besteht zwischen Spielzeug und Sammlerstück und überhaupt diese ganze Idee, für mich funktioniert Toy Story 2 vor allem über die Idee dahinter und hat natürlich genau die gleichen Figuren, die ich auch schon durch Toy Story mochte. Er profitiert definitiv davon, dass ich ihn nach Toy Story 3 gesehen habe. Das muss ich auch sagen, weil durch Toy Story 1, ja, da mochte ich die Figuren im Nachhinein auch, aber so richtig geliebt habe ich sie eben erst nach Toy Story 3. Und dann noch mal ein Abenteuer mit denen erleben zu können, weil man einfach den Teil vorher noch nicht gesehen hat, das kam dem definitiv zugute. Und der hat jetzt gar nicht so die, außer dieser Restaurationsszene, hat er sonst nicht so das mega herausstechende in Sachen Witz oder Emotion. Aber da funktioniert der für mich einfach extrem gut als Gesamtpaket mit so kleinen Ausreißern in der Detailverliebtheit. Und ich kam einfach nicht umher, den hier wirklich nennen zu müssen. Also ich mag den echt sehr, sehr gern.
Ich würde sagen, dass das einer der witzigsten Pixar-Filme ist. Also emotional kriegt er mich nicht besonders. Daher, das stand noch nicht mal in Frage, ob der in die Top 10 kommt. Mhm. Aber ich finde, der hat sehr viel Dialogwitz, sehr viel an schönem Situationshumor. Allein alles um den falschen Bass ist toll. Und die ganzen Nebenfiguren haben so viele Sprüche. Und natürlich auch im Jahr 2023 interessant natürlich die Barbie-Szene.
Mhm.
Ist ja auch interessant, wie Mattel hatte sich hier bei Teil 1 noch geweigert, aus Angst, das Image von Barbie könnte kaputt werden, wenn da diese komischen Pixar-Leute da irgendeinen Film machen, oh Gott, dann bei Teil 2, dann für Teil 2 durfte Pixar dann endlich Barbie benutzen, aber da war Mattel allen Aussagen der Toy Story 2 Verantwortlichen nach auch noch sehr, hat den sehr über die Schulter geguckt und so sehr aufgepasst, so, ist hier vielleicht ein Witz zu doppeldeutig, das wollen wir nicht. Und jetzt hat dann Greta Gerwig einen PG-13 Barbie-Film gemacht, der allein schon im Trailer mit einigen Doppeldeutigkeiten um sich haut. Also wie sich die Welt ändern kann.
Ja, das stimmt. Ja, das war mein Platz 6.
Mein Platz 6, jetzt kannst du deinen Platz von vorhin nachholen, Findet Nemo.
Ja, Findet Nemo hat einfach den Bonus und das kann man ja auch gerne mal sagen. Ich finde das immer so blöd, dass man sowas bei Filmen, die man als Lieblingsfilme bezeichnet, so unter den Teppich kehrt, dass man einfach mit diesem Film aufgewachsen ist. Ja gut, das kehren jetzt nur wenig Leute unter den Teppich, aber dass das dann auch der primäre Grund ist. Natürlich ist das eine wirklich zeitlose Geschichte, die keinerlei Längen hat, die Spaß macht, die aufregend ist, die eine wahnsinnig gute, schlüssige Figurendynamik hat, die zum damaligen und heutigen Zeitpunkt, es sei denn, man nimmt halt wirklich den direkten Vergleich zu Findet Dory, aber da ist, wenn man den für sich losgelöst betrachtet, sieht er wahnsinnig gut aus. Das ist einfach ein extrem stimmiges Gesamtpaket, aber es kommt nun mal eben auch noch dazu, dass ich den auswendig mitsprechen kann und dass ich mir den Film von der ersten bis zur letzten Szene vorm inneren Auge vorstellen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich ohne diesen Kindheitsbonus den Film etwas weiter unten ranken würde. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen wie, ich könnte auch, wenn wir ein Disney-Ranking machen würden, wäre es auch absolut gelogen, wenn ich König der Löwen nicht nennen würde, auch wenn ich weiß, der ist da zum Großteil nur genau aus den Gründen drin, die ich gerade bei Findet Nemo angesprochen habe. Also Findet Nemo ist jetzt kein Film, das sage ich auch ganz ehrlich, den ich jetzt irgendwie in den nächsten 6 Monaten wahrscheinlich irgendwie mal rauskrame, weil ich es ja nicht muss. Ich kann ihn mir ja vorstellen, wenn ich ihn gucken will. Und ich würde aktuell dann eher zu sowas wie Luca greifen, aber trotzdem komme ich nicht drum her, ihn zu nennen. Und es ist einfach nun mal ein Klassiker in meiner Wahrnehmung. Es wäre mir jetzt völlig egal, ob es ein Klassiker in einer generellen Wahrnehmung ist, aber in diesem Fall ist es halt ein Klassiker meiner Wahrnehmung. Und deshalb wäre es absolut gelogen, wenn ich Findet Nemo hier ausklammern würde.
Vor allem, weil du ja eben meintest, ja, Leute kehren hier selten unter den Teppich, dass sie mit einem Film groß geworden sind. Aber man darf nicht vergessen, in unserer Branche, es ist immer noch selten, ich meine, das wird sich irgendwann ändern, zwangsweise, aber es ist immer noch selten, dass halt Leute einfach sagen, ich liebe diesen Film, weil ich mit dem groß geworden bin und dieser Film ist nach dem Millennium entstanden. Also es ist einfach auch mal schön, Kindheitsnostalgie für einen Film von 2003 zu hören.
Ja.
Und der gilt ja als Klassiker. Also der ist ja nicht nur in deinem Auge ein Klassiker, der ist generell einer. Und ich habe ihn ja letzten Endes ja auch mit Platz 6 sogar höher bewertet als du.
Ja, stimmt.
Ja. Der hat einfach so einen wunderschönen Score. Der hat so einen wunderschönen, eingängigen und dennoch auch speziellen Score. Ich finde, der ist jetzt nicht so Animationsfilm-Score-Einheitsware, sondern wenn der irgendwo im Hintergrund läuft, erkenne ich den sofort. Und der gibt dem ganzen Film so eine, dadurch, wie Thomas Newman versucht, Unterwasserklänge quasi musikalisch nachzuahmen. Jetzt nicht auf experimentelle Art und Weise, sondern halt einfach dieses leicht wabernde, ein bisschen Echo und so drin. Das gibt dem ganzen Film noch eine stärkere Emotionalität, als er eh schon hat, durch diese Vater-Sohn-Geschichte und dann die aus dem Nichts kommende, sich entwickelnde Freundschaft zwischen zwischen Marlin und Dory. Der wabert halt, der Score wabert da so die ganze Zeit und drückt einen so ein bisschen runter. Das ist für einen Film mit sehr viel lustigen Sprüchen irgendwie auch sehr melancholisch und das ist so für mich daher so ein bisschen so Pixar-Essenz und ja, einfach ein richtig, richtig schöner Film und eine der besten Synchronbesetzungen unserer Lebzeit. Also Anke Engelke als Ellen DeGeneres-Ersatz in der deutschen Fassung ist, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge.
Auf jeden Fall. Und was du sagst mit diesen Klängen, die hier das Wasser nachempfinden oder dem Wasser nachempfunden sind, ich finde, dass das gelungen ist, auch in jetzt dem jüngsten Pixar-Film Elemental wieder aufzugreifen. Also da hat man auch extrem gemerkt, die einzelnen Musikkompositionen sind sehr genau den Verhältnissen angepasst, wie sich einzelne Elemente eben verhalten. Da kommen wir ja dann später noch zu, weil ich kann vorwegnehmen, bei mir taucht Elemental in den Top 10 noch auf. Und ich muss auch bei dem Score von Findet Dory an, oder Findet Nemo ist ja in beiden Fällen so, musste ich an ein musikalisches Projekt denken, von dem ich gespannt bin, ob du es kennst, weil ich nicht weiß, ob ich da wirklich mal so ein ganz exotisches Nischenwissen habe. Sagt dir der Karneval der Tiere was? Von Camille Saint-Saëns? Okay, scheint also doch Allgemeinwissen zu sein. Ich dachte, meine Eltern hätten damals, oder meine Mama hätte damals plötzlich ihre intellektuelle Ader entdeckt. das ist jedenfalls.
Man kann ja eine intellektuelle Ader entdecken und dennoch etwas dabei hochhalten, dass das zum Allgemeinwissen gehört.
Das stimmt. Das ist,
schließt sich nicht zwingend aus.
Das ist nämlich eine Komposition des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns aus dem Jahre 1886 und ja, empfindet in mehreren Orchesterkompositionen halt die Bewegungen und die Wesen verschiedener Tiere nach. Und ich erinnere mich, ich habe immer noch den einen Titel im Ohr, das muss irgendwie Aquarium oder so heißen. Aber das geht da sehr, sehr, sehr in die Richtung, was wir gerade gesprochen haben. Und es heißt, ich habe gerade geguckt, es heißt tatsächlich das Aquarium. Ja. Dann soll ich zu meinem Platz 5 kommen?
Ich würde noch hinter ein PS noch zu Findet Nemo machen. Das ist ja einer von zwei Filmen, die quasi Disney gerettet haben.
Weil?
2003 hat Comcast, der Konzern hinter Universal, mehrere feindliche Übernahmeversuche an Disney versucht. Also halt quasi, ne, nicht das, was mit 20th Century Fox jetzt Studios passiert ist, nach dem Motto, wir stehen zum Verkauf, wer will, sondern halt, ihr steht nicht zum Verkauf, egal, wir kaufen euch dennoch. Und nur weil Findet Nemo und Fluch der Karibik überraschend starke Einspielergebnisse hatten, hatte Disney gerade noch so genug Geld auf der Kante, um diesen Übernahmeversuch abzuwehren.
Ja, ist interessant. Ich habe getrunken, Entschuldigung. Ich habe Sydney nicht warten lassen. Jetzt habe ich dich schon Disney genannt, Herrgott.
Passiert öfter mal Leuten.
Also sollte man Findet Nemo auch deswegen Respekt zollen.
Es ist interessante Trivia, wenn ihr das nächste Mal auf einer Party seid und es peinlich still ist und ihr müsst Leute mit irgendeinem unnützen Wissen beeindrucken, könnt ihr das nacherzählen. Ich gestatte es euch.
Sehr gut. Dann komme ich jetzt zu meinem Platz 5. Ich reiß den jetzt mal an mich, weil ich sehr stark davon ausgehe, entweder ist er bei dir auf der gleichen Position oder gar noch weiter oben. Es ist zumindest ein Film, der, wie ich mitbekomme, von vielen Leuten, die so unser Alter sind, auch gerne mal als Lieblings-Pixar betitelt werden. Ich rede von Alles steht Kopf.
Der kommt bei mir noch.
Gut, dann darfst du weitermachen.
Mein Platz 5 ist da bei dir garantiert nicht dabei. Die Unglaublichen.
Ist auf gar keinen Fall dabei, nein.
Ich finde den super. Der hat natürlich das, was wir eben besprochen haben, man merkt, dass er gealtert ist. Wenn man die Unglaublichen und die Unglaublichen 2 direkt nacheinander anschaut, hat das auf visueller Ebene einen gewissen Schockfaktor. Allein die Vielfalt beziehungsweise mangelnde Vielfalt an Statisten, Figuren, die Schattenwürfe, die im Vergleich zu Teil 2 deutlich reduziertere Farbpalette. Allem zum Trotz, damals sah der großartig aus und heute, auch wenn man halt, wie gesagt, sich auf fehlende Schatten zeitweise einstellen muss, hat er immer noch ein sehr schönes Produktionsdesign. So dieser Retrofuturismus ist toll getroffen. Dann hast du ja diese energiegeladene Musik mit heißem Blechbläsereinsatz. Und es ist eine wunderschöne, wie ich finde, Karambolage aus James Bond und Superhelden. Man muss ja auch noch bedenken, bevor das Superhelden-Kino zu dem wurde, was es aktuell ist. Und dazwischen, in dieser Karambolage, wird, finde ich, eine sehr schöne Familiengeschichte erzählt, weil wieder Thema, welches Kind soll das verstehen oder mögen? Die Eheprobleme im Hausepaar werden ja wirklich, man kann schon sagen, ungeschönt da vor unseren allen Augen ausgebreitet. Und dennoch fanden Kinder den Film toll, weil ja, dazwischen ist auch noch gute Action. Und wie die Familie nach und nach zusammenwächst, ist toll. Und auch hier wieder eine großartige Synchronbesetzung. Markus Maria Profittlich macht das fantastisch. Mit so viel Herz die Figur zu sprechen. Und ja, das ist einfach ein richtig schönes, unterhaltsames Gesamtpaket, wie ich finde.
Ich kann es kurz machen. Ich habe mit Ausnahme von Luca, und der ist da wirklich eine sehr große Ausnahme, einfach einen viel besseren Draht zu den Pixar-Filmen, denen es nicht um Menschen geht. Das ist tatsächlich so. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ist das auch bei Walt Disney Animation Studios so, oder ist das bei dir ein Pixar-Problem? Wenn Pixar Menschen erzählt, channelt ihr die dich nicht?
Bei Disney tatsächlich nicht. Also wenn ich mir da so angucke, was die in den letzten Jahren so gemacht haben, im Gegensatz zu dir mag ich ja die Eiskönigin-Filme. Ich mag Strange World, mochte ich sehr. Encanto mochte ich sehr. Bayana mochte ich. Auch Baymax mochte ich sehr. Also das scheint irgendwie so ein Pixar-Problem zu sein. Das ist auch gar nicht bewusst gewählt. Ich möchte jetzt ein Problem damit haben, um Gottes Willen. Ist mir einfach so aufgefallen, dass bei mir nie zur Debatte stand, einen Film weiter oben zu platzieren, der halt Menschen hat.
Also, manchmal passiert das ja auch. Das ist ja immer auch eine Debatte, wenn man bei Animationsfilmen das Studio quasi in so eine gewisse Autorenposition packt. Da haben manche ja ein Problem mit, durchaus auch ehrenwert gemeint, so dieses, ja, bei einem Realfilm würdet ihr groß Regie und vielleicht noch Drehbuch nennen, aber in den seltensten Fällen großes Studio, bei so einem Anteaser-Text und hingegen bei Pixar, der neue Pixar, beim neuen Disney-Animationsfilm, der neue Disney-Animationsfilm, Illumination mittlerweile auch. Die Sache ist aber einfach die, dass ja vor allem in der westlichen Animation, aber generell bei Animationsfilmen so ein bisschen so, da das Kollektiv etwas ehrlicher und größer miteinander arbeitet. Und daher kann das gut sein, dass einfach die Zusammenstellung des Pixar Story Trusts eine Art hat, Menschengeschichten zu erzählen, die dich weniger erreicht, als quasi nebenan bei Disney passiert. Ich habe zum Beispiel neulich festgestellt, wenn James Cameron Wasser erzählt, kriegt er mich anscheinend nicht, weil ich
weil er fast immer aus Wasser erzählt.
Das stimmt ja jetzt nicht, aber dass ich Titanic nicht mag, habe ich oft genug breit getreten, und Avatar 2 finde ich weniger interessant als Avatar, und Abyss finde ich jetzt auch nicht einen der besten James Cameron-Filme. Also irgendwie, wenn er sein Lieblingselement aufs Podest stellt, stehe ich daneben und denke,
Jo. Ich habe jetzt gerade mal in der Auflistung der Pixar-Filme geguckt, und das Einzige, wo ich gerade so ein bisschen gedacht habe, welches ist denn so die sympathischste menschliche Figur jetzt von den Filmen, die noch nicht hier erwähnt wurden, das wäre, glaube ich, tatsächlich Captain Buzz Lightyear aus 2022. Also ich kann mit Merida, konnte ich nie was anfangen. Ich habe oben nur einmal gesehen und fand ihn gut, aber der hat jetzt mich nie zum mehrmaligen Gucken animiert. Ja, Schande auf mein Haupt, ich weiß. Dann Alo und Spot, ja, ist eher nebenrelevant. Coco, mag ich, aber bei dem bin ich immer ein bisschen enttäuscht, dass ich ihn nur mag und nicht liebe. Mhm. Und vielleicht dann noch am ehesten die männliche Hauptfigur in Soul. Das könnte ich noch so ein bisschen da irgendwie rannehmen. Der Film kommt aber noch, aber da geht's ja auch nicht primär um ihn, um Linguini natürlich in Ratatouille. Aber ansonsten ein Film von Pixar, wo wirklich die menschliche Figur im Mittelpunkt steht. Wie gesagt, Luca, und das sind ja, wenn man das genau nimmt, auch keine reinen Menschenfiguren, immer. Da kriegt es mich nicht. Vielleicht mochte ich zum Beispiel auch Onward deshalb nicht, weil die etwas sehr Menschliches hatten. Das waren ja auch keine Menschen, aber es sollte ja eine fast menschliche Welt sein, und die waren auch fast menschlich, die Figuren. Also irgendwie,
Onward war generell nicht. Also ich habe das Menschenproblem ja nicht bei Pixar, und Onward fand ich, glaube ich, sogar schlechter, als du ihn findest. Daher
ja.
Reden wir über schönere Filme.
Genau.
Was ist dein nächster Eintrag?
Das wäre Platz 4, korrekt. Weil Platz 5 war gerade alles
Was war dein 5?
Genau.
Ja, und genau, jetzt, den schieben wir ja auf.
Genau, und jetzt kommen wir auch schon zu Elemental, dem ausschlaggebenden Filmtitel, der zu diesem Podcast geführt hat. Denn ich muss wirklich sagen, für mich hat Elemental im Kino endlich mal wieder das ausgelöst, was Pixar davor immer wieder ausgelöst hat und dann längere Zeit nicht, denn der hat mich einfach wirklich im Kino komplett verzaubert und komplett in seinen Bann gezogen. Und zwar mit einer sehr, sehr einfachen Geschichte. Und ich muss gestehen, ich habe irgendwie ein Fable dafür, / dafür entwickelt, wenn Geschichten klein und unauffällig gehalten werden, wenn es keinen großen Konflikt gibt, wenn es im besten Falle, das ist fast nie der Fall, aber wenn es im besten Falle keinen Bösewicht gibt. Und hier ist es einfach nur eine sehr, wie ich finde, sehr subtile Liebesgeschichte. Also ich muss sagen, ich habe so die Hälfte des Films gebraucht, um zu raffen, okay, ihr wollt wirklich eine Liebes- und keine Freundschaftsgeschichte erzählen. Weil für mich hätte der Film auch einfach funktioniert, wenn die beiden sich einfach nur angefreundet hätten. Und diese ganze Migrationsgeschichte, man merkt, die wird von jemandem erzählt, der auch genau weiß, woraus er erzählt, aus welcher Welt und aus welcher Lebensrealität. Und das ist alles gerade so im Vergleich zu Red, der ja teilweise, was Migration und verschiedene Kulturen angeht, ein ähnliches Terrain begeht, der ist daneben halt viel weniger mit der Brechstange. Der ist einfach erzählt, dass auch da können wir ja wieder zu der breiten Zielgruppe gehen. Er ist so einfach erzählt, dass auch Kinder die Metapher verstehen, aber er ist trotzdem reif genug erzählt, damit man sich nicht wie in so einem Lehrvideo vorkommt. Und da hat Pixar, wie ich finde, das wieder mal allumfassend geschafft, eine ja ganz tolle und überhaupt nicht groß komplizierte oder komplexe oder aufwendige Geschichte zu erzählen. Also ich möchte auch überhaupt nicht, dass die Attribute hier so wie komplex oder aufwendig, dass die hier als negativ missinterpretiert werden. Es geht mir nur darum, dass ja zum Beispiel sowas wie Soul oder sowas wie Alles steht Kopf, dass das ja schon noch mehr um die Ecke gedacht ist als sowas wie Elemental. Und ich finde die beiden Filme auch super, aber mir hat es einfach gut getan, sowas wie Elemental zu gucken und zu merken, es ist einfach nur eine im besten Sinne harmlos schöne Geschichte, die mich trotzdem oder gerade deswegen, weil sie so simpel erzählt ist, mitnimmt. Und dann kommt noch die grandiose Welt hinzu, das grandiose Worldbuilding, das mich sehr an Zoomania erinnert hat. Ich hätte gern noch ein bisschen mehr von den anderen Elementen gesehen. Aber wer weiß, ich würde mich total freuen, wenn es um Elemental später so eine Serie gäbe, wie rund um Zoomania, um einfach noch mehr aus der Stadt der Elemente zu sehen. Ja.
Deine Verwendung vorhin von komplex, er hat mich gerade spontan an eine Aussage von Scott Derrickson erinnert. Er meinte nämlich, es ist sowohl für ihn als Geschichtenerzähler als auch für ihn als Teil des Publikums stets interessanter, eine einfache Geschichte mit komplexen Figuren zu erleben oder zu erzählen, als eine komplizierte Geschichte mit einfachen Figuren. Mhm. Und daher Denn wenn du halt eine einfache Geschichte mit komplexen Figuren erzählst, hast du ja trotzdem immer noch deinen Anspruch. Mhm. Aber der generiert sich halt aus den Konflikten in den Figuren und bei den Figuren untereinander, statt halt durch die Art und Weise, was alles erzählt wird, weil du musst das beachten und dann kommt das noch hier und jenes kommt noch dazu. Und das wird dann auf Elemental definitiv zutreffen, weil die Geschichte an sich ist einfach. Es ist noch nicht mal eine Migrationsmetapher. Der Film ist ja wirklich eine Migrationsgeschichte.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Nur, dass hier natürlich halt Elemente dienen als verschiedene Völker, wenn man so möchte.
Genau. Und halt einfach die Feuerfamilie, der wir vor allem folgen, aus Feuerland in die Nähe der Elemente stattgezogen ist. Also ist es wirklich eine Migrationsgeschichte, auch ohne das metaphorische Element. Und dann geht's halt einfach nur darum, dass man halt eine stabilen Fuß in der Gesellschaft haben will und in der Familie sich vertragen will. Und die ganzen Konflikte kommen dann halt daraus, dass zum Beispiel Amber auf der einen Seite ihre Eltern liebt und gerne für sie da ist, aber merkt, entweder bin ich nicht dafür geschaffen, das Familienunternehmen fortzuführen, oder vielleicht will ich es nicht. Oder will ich es doch, aber ich muss an mir arbeiten, damit ich endlich gut diesen Laden führen kann. Und dann kommt halt noch die klassische Romeo und Julia-eske Anführungszeichen verbotene Liebe dazu. Aber die ganze Komplexität ist halt wirklich in der Interaktion der Figuren. Das ist sehr schön gemacht. Ich finde ihn nicht ganz so stark wie du. Ich habe auch nicht drüber nachgedacht, ob er in meine Top 10 kommen würde, aber der ist bei mir definitiv in der besseren Pixar-Hälfte. Also würde ich ein komplettes Ranking machen, wäre der in der oberen Hälfte. Und das ist ja schon auch bei dem Qualitätsstandard von Pixar immer noch was wert. Der sieht sehr schön aus. Und ich finde es auch, das ist wieder das Schöne halt an Animationsfilmen, insbesondere weil es da einfach ist, halt solche metaphorischen Welten zu erschaffen. Es ist natürlich eine Migrationsgeschichte und es geht um Toleranz. Man kann da aber auch sehr viel, man kann dadurch, dass es ja alles eine erfundene Welt ist, auch rausziehen. Zum Beispiel ist es auch eine Geschichte über quasi Barrierefreiheit, weil einfach diese Elemente-Stadt nicht feuersicher ist. Hm. Und es der Stadt auch vollkommen egal ist, dass halt zum Beispiel der Zug, der Schnellzug, der da durch die Stadt fährt, dass der dauernd Wasser rüberschwappen lässt in die Nähe der Feuerleute. Hm. Das ist der Stadt vollkommen egal. Das ist quasi so wie, Ja, ich habe in meinem Ort einen Bahnhof und der hat keinen Aufzug, aber sehr viele Treppen. Hm. So, als ein Beispiel. Das ist schön, dass man das rausziehen kann, aber es halt einem nicht vorgekaut wird von Pixar, sondern man sich da selber auf die Entdeckungsreise begeben kann. Also ja, der hat definitiv meinen Segen. Schöner Film. Halt nur nicht bei mir Top Ten Material.
Und wo du das gerade mit dem Rausziehen und dem Vorkauen sagst, ich finde zuletzt hat Pixar so ein bisschen dazu tendiert, dann doch das Anliegen, dass sie mit dem Film hatten, halt vorzukauen. Und das fand ich dann so ein bisschen schade und finde es schön, dass wir jetzt mit Elemental wieder da zurück sind. So, dein Platz 4.
Könnte bei dir noch kommen? Nein, nicht nur könnte, wird bei dir noch kommen. Toy Story 3.
Das ist korrekt, der kommt noch. Soll ich dann mit meinem Platz 3 weitermachen? Der ist bei dir bestimmt noch.
Dann mach mal deinen Platz 3.
Mein Platz 3 ist Ratatouille.
Der kommt bei mir noch.
Wusste ich doch. Okay, dann kann ich meinen Platz 2 machen, weil da weiß ich, dass du den nicht drin hast.
Ja, aber oder. Mein Platz 3 hattest du eben schon. Wir könnten das dann jetzt nachholen.
Alles klar, machen wir so.
Entscheid du, ist mir egal.
Nee, dann
wollte nur darauf hinweisen.
Dann mach. Weil also wenn wäre ja albern, wenn ich jetzt Platz 2 mache und du Platz 3 danach. Das ist ja Quatsch.
Mein Platz 3, alles steht Kopf.
Ja, dann schieß mal los.
Ja, einfach ein wunderschöner Film, der wirklich die Paradedisziplin ist. Ich glaube, müsste man Pixar zusammenfassen, kann man es eigentlich am besten mit alles steht Kopf. Denn diese Running Gag, Pixar erzählt, was, wenn XY Gefühle hätte, wird hier auf die Spitze getrieben. Was ist, wenn Gefühle Gefühle haben? Und wir sind halt im Kopf einer am Rande des Pubertätsanfangs stehenden jungen Mädchens und lernen Freude kennen, die ein, wie ich finde, und ich würde auch sagen, der Film unterstützt das. Das ist nicht meine Fehlinterpretation. Das ist in der Story angelegt, auch wenn es halt einem nicht zu offensichtlich vorkauen, die führt schon ein ziemlich egoistisches Regime gerade im Kopf. Mhm. Und schubst die anderen Gefühle rum, weil ich bin Freude. Ich bin doch das Beste und Wichtigste von allen, was es so gibt. Juhu. Und da müssen sich die anderen Gefühle halt in ihren Platz erkämpfen. Und dann hast du gleichzeitig, was Pixar ja immer wieder sehr gut macht, so ein bisschen quasi das Road-Movie-Element, als das ja Freude und Komma verloren gehen und sich dann durch Rileys Verstand durchkämpfen müssen. Und das alles ist mit so viel Witz und so nachdenklich erzählt. Und der schafft es auf der einen Seite Sachen, die wir alle quasi schon wussten, dadurch, dass sie denen halt quasi ein Gesicht und ein Bild geben, dass wir die jetzt etwas stärker benennen können. Und manche Sachen, die ich mir vorgestellt habe, habe ich durch alles den Kopf so einen Gegenentwurf bekommen, wo ich mich vielleicht ein bisschen abgleichen kann. Und das alles ist trotzdem nicht, verkopft. Es ist super liebevoll nacherzählt und ein richtiger Wohlfühlfilm, der trotzdem sich auch seine Ecken und Kanten erlaubt, weil die dazugehören. Und auch hier wieder auf den Score zum Beispiel zu sprechen zu kommen, die fröhliche Leitmelodie des Films macht mich melancholisch. Weil die auf so eine Art und Weise gespielt wird, dass so dieses, es klingt quasi wie das Erinnern an Freude statt Freude. Und das passt ja super zur Aussage und zur Story des Films und es zeigt einfach, wie rund dieser Film ist und einfach richtig, richtig schön.
Und ich möchte noch hinzufügen, dass alles steht Kopf bei mir, glaube ich, der Film ist, der am meisten zu jedem Zeitpunkt präsent ist in meinem Leben, weil ich einfach die Darstellung von Gefühlen und auch wie Gefühle funktionieren, auch auf verschiedene Persönlichkeiten übergreifend, das hilft einfach manchmal in gewissen Situationen sehr, sehr gut, sich das so vorzustellen, wie es halt im Film veranschaulicht wird. Der Film ist ja nebenbei auch noch, ist mittlerweile auch kein Geheimnis mehr. Viele lesen ihn ja auch als Erklärung darüber, wie eine Depression beispielsweise funktioniert. Und das finde ich sehr spannend, dass der Film halt wirklich, ja, wie ich am Anfang das schon sagte, einfach präsent ist. Weil der Film, glaube ich, wenn ich ihn früher gesehen hätte, mir einige Lebenssituationen leichter gemacht hätte. Und das sind dann im Vergleich zu den Filmen, die jetzt noch kommen, auch noch Nuancen darin, welche Filme ich lieber mag. Also ich würde auch behaupten, das ist auch noch so ein bisschen tagesformabhängig. Keine Ahnung, morgen ist vielleicht alles, steht Kopf einen Platz höher oder was weiß ich. Also wirklich ein ganz, ganz toller Film.
Ja, ist ja auch wirklich bezeichnend, wie gut die Konzepte sind, die Köpfe hinter alles steht Kopf gefunden haben, um Dinge zu erklären, dass jetzt zum Beispiel sehr viele KinderpsychologInnen sich glühend hinter diesen Film stellen und den wirklich sozusagen in ihre Therapie mit einbinden, weil er die Sachen so schlüssig erklärt. Und man könnte ja jetzt sagen, ja, willst du halt einem Kind erklären, was Freude und Trauer ist, da hätten wir auch jeden anderen Film, den könnten eben nicht, weil alles steht Kopf, da die den Finger so genau drauf legt. Und ein schönes Beispiel auch wieder für die Detailliebe in dem Film und dass er halt neue Ideen vorführt, ohne es vorzukauen und die dennoch bei mir präsent sind, ist jetzt zum Beispiel, dass er halt in dieser Schaltzentrale, die ja in den Köpfen gezeigt wird, da steht ja bei jeder Figur eine andere Emotion im Mittelpunkt. Mhm. Also ist, selbst wenn ja auch die Erwachsenen gezeigt werden, wo die Emotionen nicht mehr ganz so verrückt spielen, dann sind die zwar ein eingespieltes Team, trotzdem ist eine Emotion sozusagen die Wortführerin. Mhm. Und das ist so ein Bild,
ja,
das genau, ich mittlerweile Beispiel, ja, sehr tief verändert habe. Also ich denk dann öfter mal drüber nach, was zum Beispiel bei anderen Menschen in meinem Leben vielleicht die Emotion am Schaltknüppel ist, sozusagen. Und das ist eine schöne Grundidee einfach.
Ja, das finde ich auch.
Ich habe viel zu oft schön gesagt in diesem Podcast. Aber ja, beim Pixar-Film ist das schwer zu vermeiden. So, das jetzt stimmt. Deine Nummer 2, nicht wahr?
Ja, genau. Nummer 3 habe ich ja gerade gesagt, Ratatouille. Meine Nummer 2 ist die Monster-Uni. Du hast dich bestimmt schon gefragt, wo er bleibt. Und das habe ich lustigerweise auch zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern bei Kino Plus gesagt und war dann ganz begeistert, dass unser Gast Sebastian aus dem Filmstarts-Podcast, dass der damit eingestimmt ist in meine Lobeshymne so ein bisschen. Weil ich kann partout nicht verstehen, dass Monster-Uni so in Top-Listen nie auftaucht. Also ich habe auch noch nicht mitbekommen, dass der groß bei Flop-Listen irgendwie erwähnt hat. Es ist einfach, als gäb's die Monster-Uni gar nicht. Und das kann ich partout nicht verstehen. Also ich habe ein riesengroßes Fable für Uni-Filme und Uni-Geschichten. Das ist das eine. Aber gleichzeitig hat der Film doch in seiner ganzen Idee, der ist doch so wahnsinnig einzigartig im Pixar-Universum, weil er ja wirklich eine Figur als Hauptfigur, die wir kennen als absoluten Sympathieträger aus Die Monster AG, hier erstmal zu einem richtigen Arschloch macht. Also Mike ist ja wirklich ein absolut arrogantes Arschloch zu Beginn von Die Monster-Uni. Mike sag ich schon, Sully natürlich. Und dann bedarf es einer ganzen Zeit, bis Sully realisiert, hey, wenn du dich mit anderen anfreundest, hast du vielleicht auch ein paar Vorteile in deinem Leben, die so emotionaler Natur sind. Und das Ganze passiert dann eben nicht durch die Figuren, durchleben irgendwie ein Abenteuer im Sinne von, dann müssen sie quasi zusammenwachsen, sondern es entwickelt sich ganz human und ganz normal und ohne irgendwelche dramaturgischen Sprünge nach oben und ohne nach unten. Wir sehen einfach nur, wie sich ganz normal, wie im echten Leben, eine Freundschaft zwischen Figuren entwickelt, die so vermutlich sonst sich gar nicht finden würden. So. Das ist das eine. Das andere ist alles, was rund um diese Schreckprüfung zu tun hat. Denn dann kommen wir plötzlich mit in die Monster-Uni, was passiert, wenn ein Freund es zu gut mit einem anderen meint und ihr damit aber auch nicht vertraut. Denn wir bekommen mit, dass Sully diese großartige, ist auch wieder so ein Detail, das ich sehr liebe, diese großartige Szenerie eines Kinderschlafzimmers bei dem dann getestet werden soll, ob die Monster in der Lage sind, die Kinder zu erschrecken, dass er die manipuliert und damit Mike nicht traut, dass er das auch ganz alleine hinbekommt, weil diese Schreckdisziplin nun mal seine Schwachstelle ist. Und plötzlich entwickelt sich daraus der Konflikt, dass Sully ihm einfach nur helfen wollte und diese Hilfe bei Mike aber falsch ankam. Und das ist in der ganzen Dramaturgie und Erzählweise, wie ich finde, komplett einmalig. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es so einen Konflikt gibt, wo man dann da sitzt und denkt, ihr habt ja mal nicht das Erstbeste an Konflikt genommen, weil irgendwie habt ihr auch sehr schlüssig erzählt, warum sich die Figuren mögen. Also klar, man braucht dann irgendwie noch einen Konflikt, um das dramaturgisch irgendwie, um dann doch noch dramaturgisch Ausschläge nach oben und nach unten zu kreieren. Aber ihr hättet genauso gut irgendein klassisches Missverständnis oder so nehmen wollen, was dann ja gerne in Romcoms genommen wird. So dieses, der eine findet den anderen gut, sie ihn auch, und dann finden die sich, dann gibt's aber ein Missverständnis, am Ende kriegen die sich doch. Das ist ja hier dann nicht so, sondern es gibt wirklich einen Streitpunkt, wo man dann auch plötzlich beide Parteien verstehen kann, was ja auch relativ selten ist. Und deshalb verstehe ich einfach partout nicht, abgesehen von diesem tollen Setting, von dem Witz, von den Figuren und wirklich der gesamten Detailverliebtheit. Ich verstehe nicht, warum die Monster-Uni nicht so geachtet wird, wie ich das tue. Jawohl.
Ich glaube, der hat wirklich das Pech einfach, dass er ein Prequel ist und manche Leute ihn deswegen von vornherein nicht so ernst nehmen. Mhm. Der kam ja auch noch dann, Toy Story 3, Cars 2, Merida, Monster Uni. Das war also innerhalb relativ kurzer Zeit sehr viel unoriginelles Pixar, im Sinne von keine neue Idee, nicht unoriginell im Sinne von schlecht zwingen. Und da war, glaube ich, einfach der Geduldsfaden bei manchen nicht mehr da. Was wirklich sehr, sehr schade ist, denn auch wenn ich ihn ja nicht ganz so sehr liebe wie du, ist er ja in meinen Top Ten. Und ich bin immer froh, wenn Monster Uni Respekt abbekommt, weil es wirklich ein, wir hatten ja mal einen ganzen Podcast über Prequels, und ich finde das wirklich ein absolutes Idealbild, was ein Prequel machen kann, denn würde man mir erzählen, ach ja, das hatten die sich vorher schon alles ausgedacht als Hintergrundgeschichte, um die Figuren zu finden, und dann haben sie aber halt erst die Monster AG erzählt, würde ich sagen, du lügst, weil ich hätte das garantiert schon vorher mal erfahren, aber ich würde es trotzdem glauben. Im Sinne von, der Film greift so schlüssig in die Monster AG rein und hat natürlich dann noch dieses, nach dem, was du eben erzählt hast, noch mal ja quasi diesen Nachklapp.
Ja, an den musste ich auch gerade denken, ja, genau.
Die Monster Uni quasi erzählt, ja, manchmal geht dein Traum nicht in Erfüllung. Musst dir einen neuen Traum aussuchen.
Genau.
Ja, wir wollen diesen Uni-Abschluss. Ja, nee. Kriegst du nicht.
Ja.
Pech. Wird nix. Aber ihr habt euch, sucht euch einen anderen Weg, um euch hochzuarbeiten. Bei eurem Wunscharbeitgeber. Ja, dann arbeiten seid erst in der Poststelle. Und der Film erzählt das so konsequent durch. Und das ist dadurch auch nicht nur eine gute Moral, weil ja, manchmal kriegt man nicht das, was man will, sondern es ist auch ein schöner Spiel von so Unikomödien-Konvention, weil der ja wirklich sehr lange wirkt wie eine normale Unikomödie, bloß mit Monstern. Und dann kommt sozusagen auf einmal der Pixar mal rein, so, nein, halt, wir sind Pixar, wir haben noch anspruchsvollere Ideen. Und ich bin ja eigentlich nicht der größte Randy Newman-Fan. Irgendwie, es gibt einfach Filmkomponisten, die mich deutlich mehr abholen. Aber der Monster-Uni-Score rockt.
Mhm.
Also da diese ganze Marching-Bands, die der da aufführt, geben dem Film nochmal so richtig schönes Flair. Und daher sehr, sehr schöner zweiter Platz.
Ja, hast du gut. Freut mich. Dann hast du jetzt deinen Platz 2, korrekt?
Ich habe auch einen richtig, richtig schönen Platz 2. Ratatouille.
Ich dachte es mir schon, weil ich weiß, was dein Platz 1 ist. Bei mir ist er auf Platz 3. Und ich meine, es hat ja einen Grund, weshalb meine ganze Küche mit Ratatouille-Bildern gepflastert ist. Weil es, glaube ich, gerade so auch für uns Kritiker, ja, ist immer so ein blödes Argument. Aber meine Beobachtung ist ja, je mehr ein Film aus meiner Perspektive oder aus meinem Leben erzählt, deshalb stehe ich ja zum Beispiel so auf Filme über Schreiberlinge und Schreiberlinge, egal. Je näher eine Geschichte an meiner Realität ist, desto mehr kann ich ja mit ihr connecten. Und ja, als ich Ratatouille damals gesehen habe, das erste Mal, da hatte ich noch nichts mit Kritik zu tun. Aber das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, weshalb Ratatouille bei mir über die Zeit auch noch mehr gestiegen ist. Denn abgesehen von seinem Kritiker-Subplot ist es natürlich einfach eine wahnsinnig schöne Geschichte über diese, es ist eigentlich diese typische, ich nenne es jetzt mal bewusst etwas abwertend, diese typische Kinderfilm-Message, du kannst alles schaffen, wenn du nur felsenfest dran glaubst. Und obwohl Ratatouille diese Geschichte in einem Animationssetting, also fiktionaler geht's ja gar nicht, erzählt, mit Ratten in der Hauptrolle, gibt es keinen Film, dem ich diese plakative Message, beziehungsweise nicht plakativ, sondern diese tausendfach schon dargebotene Message mehr abkaufe als Ratatouille.
Vor allem ist die ja in Ratatouille dann letztendlich gar nicht so plakativ, denn gutes Doppel dann eigentlich mit Monster Uni. Sie wollen Gustos retten. Hm. Was machen sie? Sorgen dafür, dass Gustos geschlossen werden muss.
Ja, genau.
Daher auch hier wieder, du kriegst nicht immer das, was du willst. Und es ist ja auch in Ratatouille die Botschaft nicht, du kannst alles erreichen, sondern wie ja Gusto dann letztendlich erklären muss, wenn er meint, jeder kann kochen, oder es ist ja nicht Gusto, sondern Entend Ego interpretiert dann endlich korrekt das, was Gusto meinte mit seinem jeder kann kochen. Der Gedanke ist nicht, ja, jeder kann super kochen, sondern gute Köche können überall herkommen. Und das ist ja schon mal eine Feingliedrigkeit dann in der Botschaft, die halt sich sehr viele Filme mit einer inspirierenden Message nicht leisten würden. Und der auch hier quasi so gesehen ein guter Partner zu Luca. Ich liebe einfach das Flair von Ratatouille. Mhm. Also auch hier wieder, es ist das ideale Bild von Paris. Und es ist einfach wirklich so schön. Haha, schon wieder schön gesagt, sorry. Und wir sind hier dann auch in dem Zeitalter angekommen, wo dann Pixar-Filme nicht mehr so rapide altern. Natürlich sieht er auch nicht mehr so aus, als wäre der heute frisch aus dem Computer gekommen. Trotzdem haben wir hier schon eine Detailliebe und eine lebhafte Lichtsetzung, die dem ganzen Atmosphäre gibt, die jetzt nicht mehr so betagt aussieht, wie halt die ersten paar Pixar-Filme. Die Figuren sind wunderbar. Der Michael Giacchinos Score ist wirklich quasi Frankreich-Idealvorstellung. Und das Essen in dem Film sieht so lecker aus. Es ist einfach ein wunderschöner Film. Und was ja, es ist mittlerweile auch ein alter Hut, das über Ratatouille zu sagen. Aber er stimmt halt einfach. Es wurde ja schon sehr oft über ihn gesagt und geschrieben, dass er halt nicht nur in Frankreich spielt, sondern sich auch wirklich anfühlt wie ein französischer Film. Mhm. Das ist wirklich so Pixar emuliert sein Setting in 1A.
Ja. Das stimmt. Gut, dann haben wir jetzt beide noch eine Nummer 1 vor uns. Und du hast gerade geredet, deshalb nehme ich jetzt einfach meine Nummer 1, damit es wieder ausgeglichen ist. Ich habe auf Platz 1 Toy Story 3. Seit 2010 hält sich dieser Film dort. Und es war, wie ich schon vorwegnahm, mein erster 3D-Film überhaupt. Und ich muss einfach sagen, ich wurde da mal im Filmliebe-Podcast, als ich dort interviewt wurde, wurde ich gefragt, wie ich darauf komme. Ich habe wohl mal irgendwo gesagt, und das habe ich auch gesagt, ich weiß nur nicht mehr wo, dass Toy Story 3 ein perfekter Film ist. Und dann wurde ich gefragt, warum? Und ich muss halt wirklich sagen, deshalb, weil er wirklich von vorne bis hinten nicht nur alles richtig macht, also mir fällt bei dem Film nicht ein, was man an ihm ändern sollte, um ihn irgendwie noch zu verbessern, also da gibt es für mich einfach nichts, sondern er holt mich auch auf jeder Ebene ab. Er ist lustig, er ist herzlich, er ist traurig, er ist sehr, sehr ernst, er ist teilweise gruselig, er hat genau den gleichen Anteil an nachvollziehbaren Gründen für gute Motivation, für schlechte Schurkenmotivation. Er hat hier ausnahmsweise auch mal eine gewisse Form der Nostalgie, die mich erreicht, weil es gleichzeitig auch der Abschied nicht von den Figuren, sondern auch so ein bisschen von sich anfühlt wie von der Kindheit, was bei mir zeitlich gesehen einfach passt. Und er sieht grandios aus, ist auch wieder wie für Pixar üblich, ist eigentlich fast mittlerweile egal, das zu erwähnen, weil es immer so ist, aber er steckt voller Detailverliebtheit, er nimmt seine Figuren unglaublich ernst und es gibt einfach partout nichts, wofür ich Toy Story 3 nicht liebe und deshalb muss er bei mir auf der 1 sein.
Großartige Wahl für den liebsten Pixar-Film. Er ist auch irgendwie so ein Abschluss so einer, ich sag mal, Pixar-Ära. Weil wenn du, man darf ja nicht vergessen, bevor die Cars-Fortsetzung kam, wurde nicht ganz so sehr auf Cars 1 raufgedroschen wie mittlerweile. Weil irgendwie Leute durch diese Spielzeug-Franchise-Marketing-Sache so ein bisschen einfach Cars überdrüssig sind. Aber wir versetzen uns nochmal in eine Welt, der wir Cars nicht überdrüssig sind. Hast du einfach wirklich diesen Lauf von Toy Story bis Toy Story 3, das ist irgendwie so ein Gesamtkunstwerk. Und da ist Toy Story 3 dann einfach großartiger Abschluss. Und was du ja schon gesagt hast, so ein bisschen Abschied von der Kindheit, egal ob man es dann quasi gerade live miterlebt oder durch den Film zurückversetzt wird, wie es war, sich so langsam von seiner Kindheit zu verabschieden, der macht das wirklich gut. Es ist nicht einfach nur auf den Tränendrüsen rumdrücken, sondern was der für Bilder wählt für das Vergehen der Zeit, ist sehr klug ausgetüftelt. Und dann natürlich einfach, ich meine, so viele Filme, egal für welche Altersgruppe, egal in welchem Submedium, versuchen diesen, jetzt geht's richtig schlecht aus für unsere Hauptfiguren. Haha, nein, doch nicht. So viele Filme versuchen das. Und meistens glaube ich euch das sowieso nicht. Und wenn dann die überraschende Wendung kommt, bin ich nicht erleichtert, sondern einfach nur so, ja, jetzt haben wir diese Konvention hinter uns. Und egal, wie oft ich Toy Story 3 schaue, wenn sie dann da halt in dieser Müllverbrennungsanlage sind, bin ich jedes Mal wieder neu gebannt und da fühle mich angespannt, weil es wirklich, es geht weniger darum, dass ich denke, ja, Pixar wird die jetzt alle verbrennen, sondern es geht mehr, dass ich wirklich in diese Gefühle dieser Freunde nachspüren kann und diese Angst und diese Resignation, die akzeptieren ja letzten Endes ihren Tod. Deswegen auch ein sehr guter Film für den ersten 3D-Film, so wenn Buzz und Woody sich die Hand reichen und das in 3D so plastisch ist. Ist groß. Und wenn dann die Erlösung kommt, fühlt die sich so gut und so wohlverdient an. Ja. Meisterwerk.
Und es ist auch am Ende natürlich so wahnsinnig bittersüß, weil man eigentlich beides verstehen kann. Also auf der einen Seite, das kann man jetzt so aus der Erwachsenenperspektive so ein bisschen eher beurteilen. Man weiß, dass es enden muss, damit diese Filmreihe diesen wunderschönen Abschluss hat. Und trotzdem will man ja eigentlich nicht, dass sich die Wege von Andy und den Spielzeugen trennen. Aber nicht auf der Meta-Ebene, sondern wieder auf der Handlungsebene. Für alle Figuren ist es die richtige Entscheidung, dass sie sich trennen. Und das ist ja auch dieses, was man ja, das ist, im ersten Moment ist das eine Floskel, aber im zweiten Moment trifft es eigentlich den Kern, dieses, wenn du eine Person liebst, musst du sie ziehen lassen. Und dann musst du gucken, irgendwann, vielleicht kommt sie zurück. Gut, bei Spielzeugen und Menschen ist das jetzt ein bisschen unwahrscheinlich. Das müsste schon ein sehr, sehr großer Zufall sein. Aber dieses, wenn du etwas liebst, dann lass es ziehen, das kann man, glaube ich, erst verstehen, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Und auch da kann man, glaube ich, Toy Story wirklich als Beispiel nehmen für jemanden, der diesen Spruch nicht versteht.
Wenn ich jetzt durch die Frage den Podcast unnötig in die Länge ziehe, sag einfach Bescheid. Dann können wir uns das vielleicht für eine andere Folge aufheben. Aber mich würde mal interessieren, weil Toy Story ja so sehr an deinem Herzen liegt. Was sind deine zwei liebsten Toy Story-Figuren?
Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich auf jeden Fall länger drüber nachdenken. Ich würde jetzt, also mein erster Impuls, und meistens ist der ja richtig, wäre jetzt Woody und Rex. aber trotzdem, das wäre die erste Impulssache. Und vielleicht können wir ja, wenn ich dann noch länger drüber nachgedacht habe, mal an anderer Stelle weiter darüber sprechen. Was wären deine beiden?
Das ist natürlich immer das Blöde, wenn man eine Frage stellt und genau weiß, die wird zurückgestellt und ich habe die Antwort noch nicht. Ich musste auch ein bisschen nachdenken noch.
Okay.
Daher, aber Rex ist auf jeden Fall einer von den beiden. Insofern müsste er wahrscheinlich dann die Eins sein, weil er mir zuerst einfällt.
Ja, genau, das war ja auch meine Überlegung gerade.
Aber wer dann die Zwei ist? Vielleicht Buzz? Eine langweilige Antwort, aber Rex und Buzz, glaube ich, ja.
Okay. Also ist Rex unsere Nummer eins.
Ja, also kollektiv definitiv.
Genau. Dann komm jetzt zu deiner Nummer eins im Ranking.
Ja, meine Nummer eins ist nicht nur mein liebster Pixar-Film, sondern generell ganz, ganz weit vorne in meiner Lieblingsfilmliste. WALL-E.
Das wusste ich doch.
Ja, es ist auch kein Geheimnis. Ist jetzt nicht so, dass ich das verschreckt hinter Verschluss halte. Ich liebe WALL-E sehr. Ich bin da ja gern bei Filmen so für eine. Ich mag ja viele Arten Film, aber ich mag's noch mal dann eine Spur mehr, wenn ein Film sich so sehr stark hinter was klemmt. Das heißt, ich mag extrem dialoglastige Filme. Also die Marke Quentin Tarantino und Co. Es wird andauernd nur gebrabbelt. Oder Filme, die sehr wenig Dialog haben oder sogar gar keinen. Da quasi mit einem von beiden kriegst du mich mehr, als wenn du einfach mir sagst, ja, das ist, keine Ahnung, ein Film mit normalem Dialoganteil, ja, warum sollte ich jetzt neugierig werden? Das kann ja alles werden, aber ein Film mit sehr wenig Dialog.
Klingt aber sehr schön Dialog, klingt sehr schön als Werbeversprechen. Ein Film mit normalem Dialoganteil.
Ja, ja, genau. Eben, würde ja niemand drüber sprechen, aber ja. Es gibt ja Leute, die durchaus sehr quasselige Filme nicht mögen, weil sie dann sagen, da könnte ich mir auch ein Hörspiel anhören, warum brauche ich dafür einen Film? Und es gibt Leute, die Stummfilme oder nahezu dialogfreie Filme nicht mögen, weil...
Danach hätte ich gerne nur doch eine Stunde Ruhe.
Ja. Und mich hingegen kriegst du mit beiden extrem. Und WALL-E ist ja für einen sehr langen Teil quasi eine Art Stummfilm oder ein sehr dialogarmer Film in sozusagen einer Fremdsprache, weil WALL-E und Eve sich nur mit ihren Namen unterhalten können. Und dennoch die Emotionen rüberkommen, einfach durch die Intonation. Und allein das holt mich schon sehr ab, einfach dieser Stummfilm-Einstieg. Und dann finde ich einfach, dass das die schönste Liebesgeschichte ist im ganzen Pixar-Kanon und auch generell eine der schönsten Liebesgeschichten, zumindest in diesem Filmjahrtausend. Denn durch das Wegfallen von echten Dialogen wird hier natürlich wieder so die Projektionsfläche aufgemacht. Da kannst du dann deine eigenen Erfahrungen oder deine eigenen Hoffnungen reinprojizieren und in die Dialoge füllen, die ja nicht gesagt werden. Und das macht der Film auch wirklich konsequent. Finde ich, selbst wenn ja dann der Anteil auf der Aktion kommt, den manche ja nicht so sehr mögen wie den Einstieg, auch wenn da plötzlich dann Dialoge reinkommen und ein neuer Konflikt gefühlt aufgemacht wird, verliert der Film seine Liebesgeschichte nicht aus dem Blick. Und allein halt zum Beispiel diese Define Dancing-Sequenz, wenn dann WALL-E und Eve draußen in der Schwerelosigkeit quasi diesen Tanz aufführen und im Hintergrund haben wir wieder Thomas Newman, der da klanglich was rum war, aber das ist eine richtig schöne Gänsehautszene. Und dann haben wir ja noch die ganze ökologische Botschaft, wo man auch wieder sieht, wie sich die Zeit ändert, weil damals 2008 Andrew Stanton noch sehr oft in Interviews ich wollte mit dem Film keine grüne Botschaft machen, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und man hat in den Interviews rausgehört, es war so dieser, ich stehe sehr wohl hinter meiner Botschaft, ich habe irgendwie Angst, dass dann mir so das Label politischer Filmemacher angetackert wird, also verleugne ich das sehr unüberzeugend. Und ich glaube, heutzutage würde man das nicht mehr so verleugnen, hättest du dann eher das Problem, dass dann einige Leute dann sagen, ich gehe in den Film nicht, weil der ist woke, weil der ist dafür, dass die Erde kein Müllhaufen ist. Aber gut, so Idioten hast du immer. Ja, im Grunde kannst du Wall-E reduzieren auf Liebe und Leben. Und beide Themen erzählt er richtig gut aus. Und Wall-E ist einfach, also für einen Müllroboter ist der wirklich unverschämt niedlich.
Ja, finde ich. Das ist wahr.
Ja, das muss man immer lassen. Ja. Und ja, daher, ich liebe diesen Film.
Kann ich auch völlig verstehen. Ich mag den auch. Und er hat auf jeden Fall, er wäre auf jeden Fall unter den Top 3, was es angeht, Filme, vor denen, Pixar-Filme, vor denen ich den größten Respekt habe. Weil ich mag Wall-E mit am meisten so auf so einer, auf einer eher nüchternen Sichtweise, weil ich das total faszinierend finde, wie sie das durchziehen mit dem wenigen Dialog, wie das trotzdem funktioniert, wie sie die Welt kreieren. Also das wäre für mich so ein Film, wo ich auch, glaube ich, wenn ich es bewerten müsste, also wenn ich jetzt beispielsweise eine Filmstarts-Review schreiben müsste, wäre das auf jeden Fall ein 5-von-5-Sterne-Film. Ich glaube nur, zum jetzigen Zeitpunkt bekäme er bei Letterboxd von mir kein Herz. Nicht, weil ich herzlos bin, sondern weil ich einfach noch aktuell wieder zu wenig Erinnerung an ihn habe. Ich müsste ihn noch mal gucken, aber ich möchte auf gar keinen Fall sagen, dass ich den Film nicht mag. Im Gegenteil, ich glaube, ich gucke ihn einfach nur zu selten.
Einfach wie viel Leben da in diese, ja auch, ich meine, gut, sie haben Augen, aber generell eher Gesichtsarmfiguren reinbekommen. Also, es gibt ja diese Szene, wo Wall-E man sieht ihm in den Augen quasi an, er überlegt, jetzt Eves Hand zu halten. Mhm. Traut sich aber irgendwie nicht so ganz, weil ich weiß, sind wir schon so weit? Und dann dreht sich kurz um und wie er da so verschüchtert da irgendwie so am Boden auf einmal rumputzt. Und dann, was? Nein, ich will nicht deine Hand halten. Es ist so viel Ausdrucksstärke da in diese Figuren legen zu können und so viel Persönlichkeit, finde ich beeindruckend. Und wenn du ja sagst, hier, das wäre einer der drei Respekt-Pixars, sozusagen, wer hättest du nicht die Top 10 Lieblingsfilme gemacht, sondern hätten wir jetzt gesagt, die 10 Pixar-Filme, die wir für die Nachwelt in eine Box packen würden, so, damit nachkommende Generationen wissen, hier, das war Pixar, da wäre dann bei dir drin.
Mhm, genau.
So verstehe ich. Und zum Beispiel auch, obwohl ich den ersten Toy Story nicht mal ansatzweise im Verdacht hatte, meine Lieblingsfilme zu packen, wäre das auch so ein Kanon-Ding dann natürlich. Da sind ja andere Schwerpunkte, was ja manche Leute irgendwie nicht begreifen wollen, dass man ja verschiedene, mit derselben Überzeugung verschiedene Hitlisten machen kann.
Ja.
Aber das war mit dieser Überzeugung der heutigen Tage unsere 10 Herzfilme von Pixar.
Genau. Und jetzt möchte ich von dir die, es ist natürlich leicht, wenn ich dir jetzt sage, gib eine Prognose ab und du machst es dann einfach, damit du recht hast. Ist natürlich sehr einfach, aber meine Prognose, welchen Pixar-Film wirst du dir als nächstes angucken?
Ha!
Wie gesagt, du kannst die Prognose sehr, sehr einfach bewahrheiten, indem du einfach sagst, du guckst sie dann auch wirklich.
Eben, vor allem, es ist noch einfacher. Ich kann auch einfach behaupten,
ja, genau,
wenn ich die als nächstes gucke. Ich muss sie noch nicht mal als nächstes gucken.
Stimmt, kannst du auch.
Aber ich hatte schon bevor wir wussten, dass wir diese Podcast-Ausgabe machen, seit einigen Tagen die Pixar-Uni in den Monster-Uni in den Fingern jucken. Daher, ich glaube, das wird mein nächster Pixar-Rewatch.
Schöne Sache. Ich muss auch sagen, jetzt, wo ich so drüber nachdenke und so viel über die Monster-Uni geredet habe, irgendwie, ich bin vielleicht doch nicht ganz glücklich, dass der nur auf der 2 ist. Das ist aber, glaube ich, auch so ein Stück weit Prinzip, weil der für mich einfach viel zu unterbeobachtet. Ja, na, unterbeachtet ist. Ich will gar nicht sagen unterschätzt oder unterbewertet oder so, um Gottes Willen, aber wie gesagt, irgendwie
übersehen.
Übersehen, ja. Und das finde ich nicht gut. Ich hätte ihn auf die 1 setzen sollen. Schon aus Prinzip. Aber nein.
Es passt leider zu Mike. Sein Film.
Ein bisschen. Naja. Aber das ist natürlich die beste Gelegenheit, wie ihr euch da draußen, ihr beide Patreon Unterstützer, schreibt uns doch gerne mal, was eure liebsten Pixar-Filme sind. Und ob es welche gibt, die ihr gar nicht mögt. Das ist doch viel spannender noch. Ja.
Cars 2 ist mein Pixar-Schlusslicht.
glaube, meins auch. Aber es ist auch so lange her, dass ich den gesehen habe, weil ich ihn halt nicht mag, dass ich mich noch irgendwie groß an das erinnern kann, was ich da irgendwie gesehen habe und worüber ich mich aufgeregt habe. Nun gut, unsere Top 10 stehen fest. Um meine noch mal kurz zu wiederholen, findet Dory Toy Story 4, Luca findet Nemo Toy Story 2, Alles steht Kopf, Elemental, Ratatouille, Monster Uni und Toy Story 3. Möchtest du deine auch noch mal im Schnelldurchlauf hier nennen?
Nein, ich habe genug geredet.
Okay, dann verabschieden wir uns von den Leuten da draußen, die das jetzt hier hören. Und dann hören wir uns wahrscheinlich in der nächsten regulären Folge wieder, würde ich sagen. Macht es gut und bis dann.
Tschö, tschö.
Das war Filmgedacht mit Antje Wessels und Sydney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.